Sie pickt sich einen Bereich raus, das sind die sozialen Sicherungssysteme, und da leben wir über unseren Verhältnissen. Das 1% oder die 10% Reichen in dieser Gesellschaft, da könnte man drüber reden, dass die über ihre Verhältnissen leben und dass sie sozusagen das Geld nicht investieren in die Wirtschaft. Man könnte natürlich auch die Politik haftbar machen, die auch nicht mehr in Infrastruktur investiert und so weiter. Darüber können wir reden. Aber doch den Punkt sich herauszugreifen, zeigt ja, wie klar gefärbt das ist. Das ist keine Wissenschaft mehr, die da eine Rolle spielt.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Heute, Folge 67. Ihr Lieben, ihr seid hoffentlich privat gut ins neue Jahr gestartet, denn politisch, die Weltlage hat sich ja nicht groß verändert. Wir, also Lobbyland, wird sich dieses Jahr aber schon verändern. Mehr dazu dann vielleicht in der nächsten Sendung. Ich beginne aber, weil nicht alle feiern Neujahr und manche finden das auch ganz schön komisch. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Jeden Morgen, wenn ich unter der Decke des Himmels wieder aufwache, fühle ich, dass für mich Neujahr ist. Deshalb hasse ich diesen Jahreswechsel mit dem unverrückbaren Fälligkeit, die aus dem Leben und aus dem menschlichen Geist ein kommerzielles Unternehmen mit seinem braven Jahresabschluss, seiner Bilanz und seinem Budget für die neue Geschäftsführung machen. Sie führen uns zum Verlust des Sinns für die Kontinuität des Lebens und des Geistes. Man endet dabei, ernsthaft zu glauben, dass es von einem Jahr zum anderen eine neue Geschichte beginne. Das Zitat geht natürlich noch weiter. Das stammt von Antonio Gramsci, den ich ja gerne insgesamt mal zitiere. Gefunden habe ich es im Jacobin-Magazin. Ich fand, auch das soll seine Berechtigung haben in diesem neuen Jahr, wo natürlich sich erstmal nichts ändert, nur weil es ein neues Jahr ist. Aber weil wir ja gerne doch irgendwie positive Nachrichten haben wollen und das vielleicht noch mehr am Anfang des Jahres brauchen, ich habe ein bisschen gesucht und eine gefunden. Ihr kennt ja die Kategorie Plastik, die wir immer wieder haben, und so viel schlimme Dinge, die ich über Plastik erzählt habe und besorgniserregende, habe ich jetzt mal was Positives gefunden. Und zwar japanische Wissenschaftler haben ein Plastik entwickelt, das sich zersetzen kann, und zwar im Meerwasser. Diese neue Art von Plastik wird bezeichnet als supramolekulares Plastik und hat ein Forschungsteam vom Forschungsinstitut Riken an der Universität Tokio entwickelt. Wenn das wirklich sich so bewahrheitet und auch das dann irgendwann wirklich hergestellt werden kann und genutzt wird, dann wäre das eine wirklich positive Nachricht und könnte das revolutionieren. Aber auf das Plastikthema werden wir natürlich wieder zurückkommen. Ein andermal. Heute Hauptthema Meinungsmache. Die steht natürlich gerade in der Wahlkampfzeit ganz weit oben. Und heute auch wieder eine Sendung mit dem Schwerpunktthema zusammen mit Magdalena. Hallo Magdalena, bist du auch gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, hallo Marco. Ich bin zum Glück gesund ins neue Jahr gekommen. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Ich hoffe, du auch. Und damit auch von mir hallo und herzlich willkommen. Wir haben in der letzten Folge schon über die Wahlen gesprochen, vor allem die Parteispenden und Einflussnahmen von außen. Nach dem Ampel-Aus werden jetzt nochmal massiv Wahlkampfspenden geleistet. Also man kann das sich tickern lassen auf der Seite des Deutschen Bundestages. Und die Großspenden erreichen mal wieder einen Rekordwert. Also es geht jetzt nur um die Spenden über 35.000 Euro. Wir haben ja schon gelernt, die kleineren sieht man nicht sofort. Gemäß den Angaben von Zeit Online hat die CDU das Zehnfache an Großspenden erhalten, die die SPD erhalten hat.
Ja, das überrascht jetzt nicht. Das ist ja eigentlich schon so die Regel. Und natürlich massiv nochmal insgesamt ein Aufkommen von Spenden, vor allen Dingen jetzt seit dem Ampel aus, weil natürlich da viele reingehen, viele Unternehmen, viele Lobbyisten. Erstens, um diese Parteien, die sie gerne haben wollen, zu pushen, aber natürlich dann auch einen Fuß schon in der Tür zu haben bei der nächsten Regierung. Das steckt ja dahinter. Natürlich erwartet man sich dann was, erst recht bei den Großspenden. Und die anderen, ja, das kommt ja alles erst dann nach einiger Zeit in den Rechenschaftsberichten. Auf Parteispenden sind wir aber natürlich schon die letzten Male intensiver eingegangen. Deswegen wird das heute nicht das größte Thema sein. Aber es ist natürlich wichtig für Parteien, diese Spenden zu bekommen, oder vor allen Dingen gibt's einen Wettbewerbsvorteil, weil man natürlich ganz anders Wahlkampf machen kann. Und das können dann die sowieso schon sehr viel Aufmerksamkeit haben, weil die Medien eh über sie berichten. Und wenn sie dann zusätzlich noch Geld haben, viel Geld haben, können sie noch mal mehr machen. Also ob das so ein demokratischer Wettkampf ist, wie man sich den vorstellt, das will ich dann schon mal in Zweifel ziehen. Generell muss ich sagen, dass wir jetzt die Parteien wirklich in Aktion erleben. Und ich habe ja gerne davon gesprochen, dass wir keine Parteien mehr haben, sondern vor allen Dingen Wahlvereine. Und jetzt zeigen sie das auch, dass sie hauptsächlich dazu da sind, Wahlkampf zu leisten, ihre Parteien nach vorne zu bringen und andere Parteien schlecht zu machen. Das ist sozusagen eigentlich das Hauptgeschäft von Parteien geworden, dass dabei untergeht, dass Parteien eigentlich zur Willensbildung da sind, dass intern Diskussionen stattfinden sollen, um politische Prozesse anzustoßen, neue Ideen zu entwickeln. Das bleibt dabei total auf der Strecke. Und das ist aber eigentlich immens wichtig. Nein, hier gibt es immer eine Geschlossenheit, gerade in diesen Wahlkämpfen. Und man tut so, als wenn man alle, wenn alle einer Meinung sind. Das ist natürlich bei Weitem nicht so. Und damit bleibt also der eigentliche Prozess auf der Strecke. Jetzt kann man sagen, im Wahlkampf ist das okay. Das Problem ist, dass das bei den Parteien aber mittlerweile insgesamt so ist. Naja, jetzt also die Wahlvereine im Wahlkampf.
Ja. Also wenn man sich die Parteispenden anschaut, jetzt wenn man wirklich mal CDU und die anderen größeren vergleicht, wird die CDU ja schon als Sieger gehandelt, vor allem auch in den Medien. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, welches Bündnis zustande kommt. Die Umfrageergebnisse werden ja fast stündlich übertragen, aber nur von den größten Parteien. Und der Block Sonstige wird da zwar eingeblendet, aber gar nicht weiter ausdifferenziert. Also ich weiß gar nicht, wen die anderen wählen oder wer für mich vielleicht auch in Frage kommen würde. Die großen Parteien kenne ich ja im Grunde genommen auch. Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, dass da mit den Umfrageergebnissen experimentiert wird. Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel bei der CDU, wo dann auch nochmal eruiert wird, ob jetzt der Ausschluss eines Bündnisses mit den Grünen und dieses Bashing, vor allem seitens Markus Söder, vielleicht noch ein paar Punkte mehr bringt oder nicht. Vielleicht auch dann vermehrt in Bayern. Und ja, man da einfach versucht, sein Fähnchen in den Wind zu hängen und einfach so viele Wähler wie möglich da jetzt noch abzugreifen und im Zweifel vielleicht auch die Taktik dann doch nochmal zu ändern.
Ja, du sprichst es an, es geht eigentlich nur noch um Taktik, nicht mal mehr um Strategie, es ist nur noch Taktik und es bringt jetzt was und da arbeitet man sich eher an den anderen ab und es geht vor allen Dingen um Personalia. Das ist natürlich länger schon so, also wir müssen jetzt nicht sagen, dass die letzten Wahlkämpfe alle so inhaltlich geführt worden ist. Die Inhalte werden ja eh überwunden, erst recht im Wahlkampf, aber mittlerweile ja auch generell. Und es geht hauptsächlich noch darum, ja, was für ein Koalitionspartner oder wen will man auf keinen Fall, also an wem arbeitet man sich besonders ab. Darum geht es. Das Schlimme ist, dass dieses Spielchen aber mitgemacht wird von den Medien, von der Öffentlichkeit. Und dass da keiner oder wenige nur mal versuchen, wirklich nochmal eine inhaltliche Auseinandersetzung hervorzurufen. Naja, und dann genau. Und dann ist es vor allen Dingen eine Medienschlacht um die Meinungsforschung. Und das finde ich auch sehr bedenklich und auch bedrohlich. Also du hast schon gesagt, also fast im Stundentakt, aber zumindest im Tagestakt gibt es eine neue Umfrage. So, bei dem einen gibt's da für die eine Partei 3%, bei der anderen 4%, da hat die Partei 0,5 dazu gewonnen oder 1% verloren. Also generell muss ich erstmal sagen, Ich würde, und es gibt auch Länder, wo da ist das so, 2 Monate vor einer Wahl darf es sowas gar nicht mehr geben. Weil auch Meinungsforschung, ja, Politik macht und auch ein Machtmittel ist. Erstens, dieses ständige Draufschauen, hat das jetzt was gebracht, hat jenes was gebracht und ich mache jetzt nur noch eine Taktik, die sozusagen dazu führt, dass irgendein Meinungsforschungsinstitut wieder bei uns einen 0,5% draufpackt. Das ist keine politische Debatte, das ist keine demokratische Auseinandersetzung, sondern das ist nur noch Glaskugel und Taktik und wirklich ein Wahlspektakel. Und genau das ist eigentlich in der Demokratie nicht würdig, sondern eine Auseinandersetzung der Inhalte, was denn eine Partei will oder auch von dem, was sie gemacht hat, dass man sich daran abarbeitet, was eine Partei in der Praxis denn geleistet hat, was sie denn machen will. Das sind eigentlich die Sachen, die wir uns anschauen sollten, wo eigentlich auch Medien darüber berichten sollten und wo man vielleicht dann auch Meinungsforschung machen kann. Aber Meinungsforschung geht ja immer nur, welche Partei hat das und jenes. Manchmal wird ein Thema rausgegriffen, aber meistens nicht. Und dann irgendwie die Köpfe nebeneinander zu stellen, ist eigentlich die Spitze von allem, weil da teilweise dann Köpfe auftauchen, die gar nichts damit zu tun haben, immer diese Beliebtheit von den einzelnen Leuten. Okay, jetzt sind die Spitzenkandidaten, da kann man noch vergleichen, aber das darf ja nicht die Hauptrolle spielen. Denn ich sage voraus, dass einige von den Köpfen, die da jetzt gehandelt werden, gar nicht diejenigen sind, die am Ende dann verhandeln, je nachdem, wie das Ergebnis sein wird. Aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Dass Meinungsforschung Politik macht, darüber haben wir schon mal berichtet, also hier bei Lobbyland. Da verweise ich gerne auf die Folge 5 mit dem Titel Marktkonformes Wählen und die ganze Kommerzialisierung des Wahlkampfes und wie Meinungsforschungsinstitute da auch Politik betreiben. Ich nehme mal einen Bereich mal raus. Das ist dieser Fallbeileffekt. Denn da ist ganz klar, wenn eine Partei nicht benannt wird bei der Meinungsforschung, also nicht als Auswahl benannt wird, dann kommt sie auch nicht vor. Dann landet sie automatisch bei Sonstiges. Und es ist leider immer noch so Usus, dass die meisten Meinungsforschungsinstitute nicht eine offene Frage stellen, also welche Partei man denn wählen würde, oder zumindest wirklich das ganze Sammelsurium aller Parteien auflistet und dann kann man das nehmen, sondern nur die benannt werden, die bereits im Bundestag sind. Vielleicht noch ein oder zwei Parteien dazugenommen werden, die irgendwie besonders gut in den Umfragen schon sind. Oder wo man erwartet, dass sie gut in den Umfragen sind. Da gibt es Studien sogar zu, die sagen, dass dann Parteien, die dann nicht benannt werden, natürlich auch nicht angegeben werden von denen, die befragt werden. Und das heißt, kleinere Parteien haben dann eigentlich gar keine Chance reinzukommen, obwohl sie vielleicht eigentlich viel häufiger gewählt werden würden oder benannt werden würden, wenn sie denn auch zur Auswahl stehen würden. Und das verzerrt. Das verzerrt einfach Demokratie und ich finde es eh schon schwierig, diese 5%-Hürde, können wir anderen nochmal drüber reden, habe ich auch schon drüber geredet, aber das führt ja nur dazu, dass immer wieder das kommt, das ist eine verschenkte Stimme und so weiter. Ja, dann ist es auch eine verschenkte Stimme. Das dürfte eigentlich nicht so sein bei einer repräsentativen Demokratie. Und auch da wiederum geht das, was Meinungsforschung macht, mit den Medien Hand in Hand. Auch die benennen kleinere Parteien zum Beispiel gar nicht. Dabei wäre das doch mal spannend. Die anderen, die großen Parteien, die im Bundestag sind, die haben wir doch auch 3 Jahre oder 3,5 Jahre erlebt. Die anderen Parteien, die vielleicht neu sind oder beim letzten Mal nicht reingekommen sind, das wäre doch viel interessanter in der Demokratie mal zu wissen, was wollen die denn, was machen die denn? Und das ist unbekannt. Und da hätten die Medien doch eigentlich die Pflicht, das bekannter zu machen. Was die CDU sagt, was die SPD sagt, ja, das kriege ich ja irgendwie ständig die letzten Jahre mit. Aber bei einem wirklichen Wettkampf, beim wirklichen Wettbewerb müssten ja auch die anderen Positionen mal klar benannt werden. Aber die kriegen wir eben nicht mit. Also das ist schon eine ziemliche Konzentration auf einige wenige, die das ganze Geld haben, die sowieso schon die Macht haben. Und da brechen dann neue Parteien eigentlich kaum rein, weil sie da auch benachteiligt werden. Das muss, denke ich mal, schon klar benannt werden. Ja, aber hört noch mal rein in die Sendung 5.
Ja, Marco, du hast es gerade schon gesagt, es ist die Wahl der Reichen. Die Menschen mit geringeren Einkommen werden kaum repräsentiert, gehen viel weniger zur Wahl. Es wird immer mal am Rande darüber berichtet, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen. Es ist dann natürlich auch so, dass die Reichen sozusagen, die sind in den Medien präsenter, die setzen dann irgendwo auch die Themen. Und es ist dann irgendwie auch kein Wunder, dass dann bei den Umfragen nach den Themen gefragt wird, die ja vorher schon in den Medien quasi besetzt wurden oder die Prioritätenliste ganz oben gestellt wurden. Und jetzt geht es um die Wirtschaft, es geht immer noch um Migration und vor allem auch um die Waffenlieferungen in die Ukraine. Wer liefert am meisten?
Ja, es ist auf jeden Fall klar, das kann man sich genau anschauen, dass die Themen, die gesetzt werden, in der Politik, in den Medien, hauptsächlich, also am meisten gesetzt werden, hauptsächlich dann auch wirklich die Themen von eher den Vermögenden ist. Und die Kritik, die kommt, auch die Kritik, die an der Politik kommt, ist dann auch die derjenigen der Vermögenden und weniger so der breiten Bevölkerung, erst recht derjenigen, die wenig haben. Und das zeigt sich ja in vielen, genau da auch am Ende in der Repräsentation. Ich habe das ja immer wieder erwähnt. Also mittlerweile haben wir 90%, fast 90% der Bundestagsabgeordnete sind Akademiker. Und die meisten stammen auch schon von Akademikerhaushalten ab. Das heißt, die haben nie soziale Not erlitten. Und auch meistens keinen normalen Job und nicht mit den normalen Problemen in der Gesellschaft zu kämpfen und kennen das auch gar nicht. Und das, weil die in der Gesellschaft sind 80% nicht Akademiker und arbeiten in ganz anderen Bereichen und haben auch natürlich andere Themen und andere Probleme, die sich aber dann meistens im Wahlkampf nicht widerspiegeln. Es gibt dann zwar Parteien, die diese Themen auch mal aufbereiten, aber in diesem breiten, in der breiten Beschallung spielen die wenig eine Rolle. Und das zeigt sich auch in der Wahlbeteiligung. Interessanterweise bis in die späten 80er Jahre war die Wahlbeteiligung in allen Vermögensgruppen gleich hoch. Und zwar insgesamt sehr hoch, gerade auch im Vergleich mit anderen Demokratien. Und dann geht sie in einer Gruppe massiv nach unten. Die Vermögenden, die wählen immer noch so wie in den 80er Jahren. Der Mittelbereich, da ist ja schon, ist die Wahlbeteiligung zurückgegangen, aber noch nicht massiv. Und massiv zurückgegangen ist sie eben gerade bei den wirklich wenig Vermögenden. Es gibt Wahlkreise und Wahlbüros, wo nur noch 20-30% wählen gehen. Und das ist genau in den Brennpunkten, in den Bereichen, wo Menschen leben, die wenig verdienen. Ja, weil sie eben sich nicht mehr repräsentiert fühlen, weil ihre Themen nicht behandelt werden und auch, weil sie eigentlich auch keine Vorbilder im Bundestag mehr sehen. Und zwar Leute, die sich für sie direkt da einsetzen. Also das muss nicht wundern, da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Und das wird man auch jetzt wieder sehen. Und gerade über Wahlbeteiligung wird aber überhaupt nicht diskutiert. Das ist erschreckend, obwohl die massiv runtergegangen ist insgesamt. Sie ist nur wieder hochgegangen, seitdem die AfD stark im Kommen ist. Und es ist ja schlimm, dass das es passieren muss. Und zwar nicht nur, weil die AfD jetzt wirklich sehr viel abschöpft von den Leuten, die sehr unzufrieden sind, sondern auch, weil jetzt dann wieder welche wählen gehen, um die AfD zu verhindern, die vorher gesagt haben, es ist eh völlig egal, wen ich wähle, ich lass das mal. Das heißt, dadurch ist die Wahlbeteiligung jetzt wieder ein bisschen nach oben gegangen, aber sie müsste eigentlich viel mehr eine Rolle spielen. Ich habe ja schon mal nicht nur ketzerisch gesagt, als ich selber noch im Bundestag gesessen habe, wenn die Parteien, die werden das erst ernst nehmen wieder, wenn man das so macht, dass wenn die Wahlbeteiligung sinkt, dann auch die Plätze freigehalten werden in den Parlamenten und nicht besetzt werden, sondern nur, wenn die Wahlbeteiligung auch wirklich oben ist. Ansonsten bleiben Plätze frei. Dann würden die Parteien es wirklich ernst nehmen, weil dann haben sie einen Verlust. So ist es ja völlig egal. Auch wenn nur ein Drittel wählen geht, ist es eigentlich völlig egal. Man bekommt seine Sitze und es sieht so aus, als wenn man irgendwie repräsentiert, obwohl man am Ende gar nicht viele Stimmen bekommen hat.
Ja, was dieses Jahr aber auch noch bemerkenswert ist, dass sich nicht wie sonst immer die CDU und die SPD die ersten beiden Plätze bei den Umfragen teilen, sondern da jetzt andere Parteien stehen. Und das ist schon eine echte Zäsur, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich schon sehr bedenklich, was insgesamt nicht nur in Deutschland bei den Demokratien passieren, welche Kräfte da auf einmal hochkommen, stark sind in den Umfragen und dann teilweise sogar Wahlen gewinnen oder sich aufmachen, Wahlen zu gewinnen. Und auch in Deutschland, Deutschland ist da nicht mehr von verschont. Letzten Mal war es auch so, dass zwischenzeitlich mal die Grünen auf Platz 2 waren oder vorne waren bei den Umfragen. Also nicht nur SPD und CDU. Aber diesmal hat man ja schon abgeschenkt, also nach dem Motto CDU gewinnt und die AfD macht klar den zweiten Platz. Und das ist schon eine Nummer. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal gewarnt habe im Bundestag, das war lange bevor die AfD überhaupt gegründet wurde, dass ich gesagt habe, mit aus den Erkenntnissen von Österreich, wo es ja lange eine große Koalition gab und dann die FPÖ hochgekommen ist und dann gesagt habe, naja, also wir müssen gucken, wenn wir weiterhin so Politik machen, dass es nicht irgendwann auch eine rechte Kraft gibt, die in Deutschland so stark wird wie die FPÖ in Österreich. Da wurde ich noch ausgelacht. Und jetzt sind wir genau da an diesem Punkt. Und das wird aber schon völlig akzeptiert. Ne? Also erst wurde akzeptiert, dass diese Partei im Bundestag sitzt. Und jetzt wird völlig akzeptiert, dass sie da klar auf der zweiten Stelle ist. Und die Union arbeitet sich trotzdem an den Grünen ab. Die Grünen arbeiten sich an der FDP und der CDU ab. Die SPD macht da auch irgendwie mit. Aber so AfD, das spielt irgendwie gar keine große Rolle. Und das finde ich schon sehr bedenklich, dass da die Debatten nicht anders laufen. Weil insgesamt ist da eine Schieflage eingetreten, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, aber eben auch jetzt in Deutschland, in den USA, was sich da alles verschiebt, da kann man nicht mehr von Demokratie sprechen. Und auch wir haben unsere Demokratie immer mehr ausgehöhlt und wir bringen die sozusagen auf den Präsentierteller für die Parteien, die am Ende die Demokratie wirklich komplett abschaffen wollen. Das finde ich sehr bedenklich, dass das eigentlich kaum eine wirkliche Rolle spielt.
Ja, du bist jetzt gerade schon drauf eingegangen, was auch die Präsenz in den Medien ausmacht. Da sieht man eben, wie wichtig das für die Parteien ist, wie auch die AfD mitunter erfolgreich werden konnte, indem sie alle Medien quasi bespielt und viele Wählergruppen oder viele Bevölkerungsgruppen damit anspricht. Und kleinere Parteien kommen überhaupt nicht vor. Die könnten vielleicht auch eine Möglichkeit sein, zu sagen, nein, mit den größeren Parteien bin ich nicht einverstanden, aber die finden einfach nicht statt. Und wenn ich zum Beispiel mit Bekannten über unsere Wahlentscheidung spreche, ich weiß ja auch, wen ich wähle, dann wird mir sehr häufig gesagt, man müsse doch jetzt taktisch wählen. Es sind zwar alle unzufrieden mit dem, was passiert, also GroKo will keiner, Ampel will keiner. Ich meine, so viele Kombinationen gibt es jetzt nicht. Ja, aber ihnen wird eben immer wieder suggeriert, dass die ganze Situation eigentlich alternativlos ist. Und ja, der Protest spiegelt sich dann auch da wieder, dass dann eine Partei natürlich dann auch einen spannenden Namen genommen hat und ja, es auch durch die Medien geschafft hat, sich da Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und das ganz gezielt durch Polarisierung und Hetze, da werden dann ja auch zu jedem Satz in jede Sendung eingeladen und können diesen Gedanken dann noch immer weiter ausführen und die anderen tun dann so, als würden sie irgendwie stellen wollen, inhaltlich, aber das funktioniert einfach nicht.
Das hat vorher schon nicht funktioniert, weil ja, das Problem ist, dass AfD ist im Endeffekt eigentlich ein Produkt der anderen Parteien, die versagt haben. Das muss man so klar sagen. Natürlich gibt es, das will ich überhaupt nicht verharmlosen und verschweigen, es gibt hier mehr als einen Bodensatz von Leuten, die wirklich rechtsextrem sind und was ganz anderes haben wollen als das System, das wir haben und auch eine ganz andere Partei haben wollen. Und es gibt ja welche, für die auch die AfD schon noch Pillepalle ist, ne? Also das will ich überhaupt nicht verschweigen. Aber ein Großteil bleibt weiterhin Protestwahl oder vor allen Dingen Unzufriedenheit mit dem bisherigen System und vor allen Dingen den bisherigen Parteien, die AfD mehr oder weniger gezüchtet haben. Und ein großes Problem, seitdem die AfD auch im Bundestag ist, man arbeitet sich an den Themen ab, die die AfD vorgibt und übernimmt dann teilweise sogar die Themen. Auch das haben wir erlebt. erlebt. Der Diskurs verschiebt sich ja immer mehr. Das heißt, das, was die AfD noch vor 5, 6 Jahren gesagt hat, haben jetzt andere Parteien teilweise auch in ihrem Wortschatz übrigens und nicht nur in ihren Inhalten. Also das muss man sehen, wie das vonstatten gegangen ist. Aber damit bekämpft man sie natürlich nicht. Auf der anderen Seite setzen sie irgendwelche idiotischen Positionen und alles diskutiert darüber. Und genau das wollen sie ja. Sie wollen Opfer sein, sie wollen, dass man über ihre Themen die ganze Zeit diskutiert. Und die anderen Parteien schaffen es nicht, auch weil sie so inhaltslos geworden sind, nicht ihre eigenen Themen zu bringen. Und wenn man eine Partei doch mal ein eigenes Thema bringt, dann bricht auch ein Sturm über sie her. Das heißt, wir haben eigentlich keine wirkliche demokratische Auseinandersetzung mehr. Es ist viel Show unter den anderen Parteien und nicht mehr sehr viel große inhaltliche Auseinandersetzung. Es gibt ja eine große Einigkeit zum Beispiel bei der Aufrüstung. Da gibt es ja einen Wettbewerb, wer noch mehr aufrüstet. Anstatt mal zu diskutieren, ob Aufrüstung überhaupt was bringt und wem es was bringt und was es auch schadet auf der anderen Seite. Da gibt es keine Diskussion, sondern es gibt dann sozusagen ein Showkampf darum. Ja, und dann ist es kein Wunder, dass eine Partei jetzt auserkoren wird, die Protestpartei zu sein, wo alles dann sich dahinter versammelt und dann die anderen wiederum nur wieder dagegen ziehen. Ich halte das für selbstverschuldet, zumindest zum großen Teil. Und wie gesagt, da will ich gar keinen einzigen in Schutz nehmen, der diese Partei wählt. Aber ich will nochmal sagen, dass sich jeder da erstmal an die Nase fassen muss, warum das überhaupt möglich ist in einer Demokratie wie unserer, weil wir sie nämlich ausgehöhlt haben, weil wir nämlich bestimmte Dinge abgeschafft haben, weil wir einen Lobbyismus zulassen, weil wir eine bestimmte Korruption zulassen, dass viele Leute so unzufrieden sind und weil wir eben bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr repräsentieren in unserer Politik. Das, was wir gerade eben auch hatten als Thema.
Ja, und nun war ja die geniale Partei CDU seit 16 Jahren im Amt, vor der Ampel. Die wirtschaftliche Lage wird jetzt auf die Ampel geschoben. Dabei ist das natürlich auch eine weit im Vorhinein angelegte Situation. Aber ist es immer noch so, dass gerade der CDU oder der FDP Wirtschaftskompetenz zugesprochen wird und da sich teilweise einfach auch so rechte Positionen und Pro-Wirtschaftspositionen so irgendwie auch vermengen? Jetzt gab es ja auch dieses X-Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel. Und ja, es gibt einfach viele Libertäre, die jetzt mit Elon Musk auch irgendwie eine Wirtschaftskompetenz verbinden, allein aus der Tatsache heraus, dass er unglaublich reich ist. Und das ist ja hier auch der Fall. Da bringen sich ja häufig Superreiche ein, um dann zu fordern, dass sich doch die Arbeitnehmer mal ein bisschen mehr angehen könnten. Und in der Berichterstattung wird das immer völlig unhinterfragt reproduziert. Da wird oft gesagt, ja, die Leute sind jetzt pro Wirtschaft und wollen, dass es wieder nach vorne geht. Und deswegen wählen sie die CDU, so auf die Art, ist ja klar, als wäre das jetzt die Lösung. Aber sie haben das ja hier mit produziert. Und insofern, ja, ist das doch eigentlich etwas kontraintuitiv.
Ja gut, es fängt natürlich damit an, dass, was ist denn die Wirtschaft? Das ist ja das, was mich schon immer genervt hat. Also ja, die CDU, auch die FDP, die sind am nächsten an einigen Großkonzernen dran. So, und zwar an den Lobbyisten, die sowieso die Politik mitbeherrschen. Da ist die CDU und die Union insgesamt und die FDP sehr nahe dran. Ja, aber das ist ja keine Wirtschaftskompetenz. Das ist die Kompetenz, sich anzubiedern und einen Lobbyismus zu betreiben, der einigen wenigen Unternehmen nutzt und wiederum einigen wenigen sehr Reichen nutzt, die davon profitieren, dass diese Unternehmen sehr profitabel sind. So, darum geht es ja. Das ist ja keine Wirtschaftskompetenz. Wirtschaft, das sind ja alle. Ne, das sind ja auch die Kleinen, von den Solo-Selbstständigen über Selbstständige, Kleinst- und Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen und dann auch natürlich die Großen. Aber das ist ja ein Riesenbereich, der die Wirtschaft umfasst. Ja, und da Kompetenz auszumachen, ja, das ist immer nur Kompetenz für einige, denen es nutzt. Und ich finde, es geht geht doch insgesamt um ein Gemeinwohl. Also Wirtschaft muss dem Gemeinwohl dienen, wo die meisten Menschen was von haben. Und das ist aber eine Diskussion, die können wir jetzt auch nicht in dieser Sendung führen. Aber deswegen finde ich das immer sowieso eine schwierige Diskussion, die man jetzt auch in so einem Wahlkampf nicht führen kann, sondern die generell einfach gebracht werden muss. Was man aber sagen muss, auch gerade jetzt, wo wir beim Thema AfD waren und insgesamt der Diskussion, das ist, glaube ich, das, was die meisten wirklich unterschätzen, auch die jetzt bereit sind, die AfD zu wählen. Das ist eine vor allen Dingen auch sehr neoliberale Partei. Das ist eigentlich sogar FDP nochmal ein bisschen mehr in Hardcore. Das heißt, viele, die sie wählen und überlegen zu wählen, kommen übrigens aus allen Bereichen, aber gerade die da vielleicht weniger vermögend sind, die würden ihr blaues Wunder erleben. Das sind die Ersten, die bestraft werden. Das sieht jetzt immer so aus, als würden sie irgendwie ganz stark auf die Migranten und so weiter gehen, aber die werden vor allen Dingen auf die gehen, die wenig vermögend sind. Und die werden gerade dieses 1% der Superreichen besonders unterstützen. Und genau das wird nicht diskutiert. Das müsste aber diskutiert werden. Aber das wollen natürlich auch die anderen Parteien nicht diskutieren, weil sie ja auch sich darum streiten, um die Reichen und die besonders einflussreichen Menschen. Und deswegen hat das nochmal große Wellen geschlagen mit Elon Musk und diesem Interview. Da will ich aber gar nicht viel zu sagen. Ich will nur eins zu sagen, dass ich glaube, dass es nicht gut und richtig ist, dass jetzt alle sich darauf stürzen, vor allen Dingen natürlich auf diese Aktion mit Hitler und war Kommunist. Ja, also, da sollte man vielleicht eher mal kurz drüber lachen, so traurig das auch ist, diese Aussage. Aber jetzt irgendwie genau den Diskurs wieder aufzumachen, den Alice Weidel damit natürlich, den wollte sie ja haben, dass wieder alles über dieses Interview gesprochen wird, über Musk, über sie gesprochen wird, das gibt unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und genau deswegen sollte man diese Aufmerksamkeit denn gar nicht geben, sondern man sollte versuchen, die Aufmerksamkeit endlich mal auf inhaltliche Themen zu setzen, auf wirklich inhaltliche Themen zu setzen, auf das Gemeinwohl zu setzen, auf das, was die Menschen wirklich brauchen. Und der Fokus wird da verschoben. Und das finde ich so traurig und in diesem Wahlkampf noch mehr, als das sowieso schon ist. Ich habe ja schon was dazu gesagt, dass ich so einen verkürzten Wahlkampf ganz schwierig finde, weil es dann noch mehr Show ist, weil noch weniger mal wirklich jeder Farbe bekennen muss, sondern wirklich, dass nur noch so eine Schlacht ist, eine inhaltslose Schlacht ist. Und dann ist natürlich so ein tolles Interview mit so einem Typen Gold wert. Aber es ist deswegen Gold wert, weil wir diese Aufmerksamkeit denen natürlich dann auch geben.
Ja, apropos Farbe bekennen, da gibt es ja einen Bereich, da werden die Politiker dann doch aufgefordert, Farbe zu bekennen. Nämlich, wenn es um das Thema, ja, Aufrüstung, Kriegstüchtigkeit, andere sagen, es ist nur Verteidigung. Ja, da werden die Parteien gefragt, wie bereit sie sind, dafür in die Vollen zu gehen. Und zum Thema Wirtschaft, das war ja auch groß das Problem mit dem Haushalt. Und jetzt wird natürlich überlegt, ja, wie ist das jetzt alles zu stemmen? Also steht schon mal außer Frage, dass so und so viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf jeden Fall reinfließen müssen. Und neben den üblichen Talkshow-Gästen positionieren sich aber auch einige Ökonomen, dass man ja bei den Sozialsystemen einsparen müsste, um das Eingesparte dann in Rüstung zu stecken. Zum Beispiel Veronika Grimm, die sagt, dass unter anderem bei den sozialen Sicherungssystemen gehandelt werden müsse und wir, Zitat, über unsere aktuellen Verhältnisse leben, so als würde man sich das gönnen und ja, jetzt hat man leider nicht mehr so viel.
Ja, also die gute Frau, die lebt vielleicht über ihre Verhältnisse, aber die sozialen Sicherungssysteme leben nicht über ihren Verhältnissen. Also da gibt's wirklich Menschen, die leben mit der Hand im Mund, die wissen nicht, wie sie die Miete im nächsten Monat noch bezahlen können, die ja weiter ansteigen. Die Lebensmittelpreise sind explodiert. Insgesamt ist die Inflation ziemlich hoch. Und dann zu sagen, wir leben über unsere Verhältnisse, also diese Menschen leben über ihre Verhältnisse, das ist echt ein Witz hoch drei. Ja, ich könnte jetzt auch noch ganz viel zu sagen zu der Aufrüstung. Aber vielleicht machen wir das beim nächsten Mal ein bisschen stärker, sondern ich will jetzt wirklich nochmal was zu der Einmischung oder den tollen Worten. Veronika Grimm war ja nicht die Einzige, die sich da jetzt so hervorgetan hat von den Ökonomen, die jetzt meinen, sich in den Wahlkampf und in die Politik einmischen zu müssen. Also erstens natürlich wiederum die Medien, die denen ja das Podium geben und das auch noch unter einem wissenschaftlichen Mantel. Also bei Ökonomen habe ich immer mehr Probleme, von Wissenschaftlern zu reden, dass die machen Politik. Also ich kenne fast keinen Ökonom, der irgendwie eine öffentliche Bekanntheit hat, der nicht Politik betreibt. Und zwar rein parteipolitische Politik betreibt. Der benennt zwar die Parteien nicht, aber der macht klare Positionierung in der Politik und es ist keine Wissenschaft mehr, die da eine Rolle spielt. Und das kann man jetzt zum Beispiel bei der Aussage von der Kollegin Grimm ganz klar sehen. Da die geht auf nichts ein, was insgesamt die politische Lage und die wirtschaftspolitische Lage angeht, sondern sie pickt sich einen Bereich raus, das sind die sozialen Sicherungssysteme und da leben wir über unseren Verhältnissen. Das 1% oder die 10% reichen in dieser Gesellschaft, da könnte man drüber reden, dass die über ihren Verhältnissen leben und dass sie sozusagen das Geld nicht investieren in die Wirtschaft. Man könnte natürlich auch die Politik haftbar machen, die auch nicht mehr in Infrastruktur investiert und so weiter. Darüber können wir reden. Aber doch den Punkt sich herauszugreifen, zeigt ja, wie klar gefärbt das ist. Und dann darf sie nicht als Wissenschaftlerin reden. Dann soll sie von mir aus parteipolitisch reden, aber dann darf sie nicht als Wissenschaftlerin reden. Das ärgert mich so massiv. Ich habe mir daraufhin mal angeguckt, wo die Kollegin herkommt, weil ich kenne den Namen natürlich schon ein bisschen länger. Sie ist ja eine der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Sie sitzt auch noch in zig anderen Beiräten. Ich kenne sie, weil ich ja Energiepolitik gemacht habe, weil sie sich energiepolitisch auch immer mal zu Wort gemeldet hat. Schon das finde ich eine schwierige Verquickung. Das ist ja, wenn Jan Spahn als Gesundheitspolitiker sich jetzt immer zu Energie äußert. Und jetzt äußert sich jemand, der hauptsächlich von Energie Ahnung hat, dann zu der Gesamtlage und zum sozialen Sicherungssystem, finde ich schon sowieso schwierig. Aber jetzt gucken wir uns mal an. Sie ist Professorin für Energiesysteme und Marktdesign an der Technischen Universität Nürnberg. Dann eben in verschiedenen Beiräten, Gremien und im Sachverständigenrat, da frage ich mich schon immer, ob sie ihren Job wirklich vernünftig ausführen kann. Und dann eben ständig bei Interviews da. Mir ist sie aufgefallen, weil sie da auch durchaus nicht nur offen, sondern sehr fordernd darauf hingewirkt hat, dass Deutschland sich auch atomar, nicht nur was Atomkraftwerke angeht, sondern auch was Atomwaffen angeht, sich doch mehr engagieren sollte. Das finde ich schon ein hartes Stück an sich, weil das auch ihre Kompetenz zur Energie überschreitet, finde ich. Aber auch da hat sich massiv politisch eingemischt. Und dann siehe da, sie ist seit letztem Jahr im Aufsichtsrat von Siemens Energy und steckt sich da mal eben 120.000 Euro ein. Wer nicht so weiß, Aufsichtsräte tagen 4 bis 6 Mal im Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig der Siemens Energy Aufsichtsrat tagt, aber das ist natürlich ein schönes Salär, was die bekommen. Leider ist die Verantwortung, wirklich Aufsicht zu führen über dieses Unternehmen, wird meistens runtergespielt, sondern im Gegenteil, man verdingt sich dann gerne als Lobbyist für diese Unternehmen und für die Sache dieses Unternehmens. Das ist häufig das Problem. Immerhin gab es eine Diskussion, denn die anderen Personen des Sachverständigenrates haben sie aufgefordert, dann doch das entweder nicht anzunehmen, diesen Aufsichtsratsposten, oder den Sachverständigenrat zu verlassen. Das hat sie natürlich beides nicht getan. Sie macht also weiterhin. Das heißt, man kann also nicht mehr sagen, sie ist Ökonomin, sondern sie ist vielleicht ein neues Wort, also sowas ähnliches wie Lobbyistin, Lobbynomin, die im Endeffekt da mehrere Hüte auf hat. Natürlich stark beeinflussend ist dann, weil 120.000 Euro machen sich natürlich da gut. Und mit so einem Gehalt plus die 120.000 Euro dann davon zu sprechen, dass andere über ihre Verhältnisse leben, finde ich schon ein starkes Stück. Ich verlange, dass da bei der Wissenschaft auch genau hingeschaut wird, dass das genauso in der Politik unterbunden wird. So jemand in so einer Funktion hat in keinem Aufsichtsrat zu sein, hat nicht irgendwelche Lobbygelder einzustecken, sondern muss dann wenigstens sehr sachlich und in dem Bereich, auch nur in dem Bereich zu arbeiten haben, der nichts mit Unternehmen und mit Lobbys zu tun hat. Sonst wird sie nämlich sozusagen Einflussnahme verüben. Und in den Medien muss das eingeordnet werden. Es kann ja nicht sein, dass jetzt hier immer nur Lobbyland sowas einordnet oder Lobby Control oder Abgeordnetenwatch oder so, sondern das muss von Journalisten eingeordnet werden, wenn die so ein Interview mit der führen. Ansonsten ist das eine klare Beeinflussung. Und das kann man eigentlich nicht dulden. Also mir ist da eigentlich ganz anders geworden bei den Debatten, die nicht nur sie geführt hat.
Ja, apropos Meinungsmache und Interessenskonflikte. Dein neues Buch kommt in wenigen Wochen raus. Erzähl doch mal.
Ja, heute gar nicht viel. Nur die erste Ankündigung sozusagen. Das kommt genau 9.10. Februar kommt es raus. Ist also bald soweit. Wird wahrscheinlich auch ein Hörbuch geben. Es heißt Korrumpiert. Und im Endeffekt kann man sagen, es geht auch um die Themen, die wir heute schon wieder besprochen haben. Zum Beispiel um das letzte Thema. Auch um die Wissenschaft, die eben auch beeinflusst wird, aber natürlich in erster Linie um die Politik. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass natürlich die Politik ist die Spitze von allem, aber die ganze Gesellschaft lässt sich immer mehr korrumpieren und es geht immer mehr nur noch um Geld, nur noch um eine Ökonomisierung, Finanzialisierung. Themen, die Inhalte, das Gemeinwohl, die Lebensgrundlage, all das bleibt auf der Strecke, weil wir einfach nur noch auf das Geld gucken und das auch immer mehr in der Politik so gemacht wird. Und wir haben diese Themen ja gehabt und das heißt, dass es nicht mehr wirklich demokratisch zugeht oder dass zumindest die Interessen mittlerweile sogar von einer Mehrheit in der Bevölkerung zweit-, drittrangig oder völlig egal sind, sondern es wirklich vor allen Dingen um die Interessen von einigen wenigen Reichen und Mächtigen, das meistens sind das ja die gleichen Menschen, Lobbygruppen geht. Und genau das bringe ich an Beispielen, auch noch mal aus meinen Erfahrungen aus der Bundestagszeit, aber auch generell, man kann das an diesem Cum-Ex-Skandal sich genau anschauen. Also man muss dieser Spur des Geldes eigentlich nur folgen und das ist da deutlich gemacht, aber da können wir dann nochmal ein bisschen näher bei der nächsten Sendung drüber sprechen. Natürlich mache ich auch Vorschläge, es gibt einen 9-Punkte-Plan, wie man dagegen angehen sollte, ja, und im Prinzip unsere Demokratie zu retten und wieder ein bisschen mehr fürs Gemeinwohl zu tun. Das brauchen wir dringend und wenn das in den Fokus kommen würde, dann hätten wir übrigens auch, das wäre übrigens die Brandmauer gegen rechts oder gegen die, die Demokratie komplett zerstören wollen und nicht das, was wir jetzt von den Etablierten erleben. So viel nur.
Ja, lieber Marco, vielen Dank. Ich bin schon sehr gespannt auf das Buch. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch dir, Magdalena, und euch allen. Noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.